Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich habe heute einen Abschnitt mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Es ist ein Gleichnis von Jesus, das sehr bekannt ist. Es war ein Mann, der von Jerusalem die Bergwüste hinunterlief nach Jericho. Da fielen Wegelagerer über ihn her. Sie nahmen ihm alles, sogar seine Kleidung, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot zurück. Zufälligerweise lief auch ein Tempelpriester auf diesem Weg hinab. Als er den Mann erblickte, ging er auf der gegenüberliegenden Seite des Wegs an ihm vorüber. Genauso kam auch ein Levit, ein Tempeldiener, an diesem Ort vorbei, sah ihn und ging auf der anderen Straßenseite weiter. Da kam ein Ausländer vorbei, ein Samaritaner, der gerade auf der Reise war. Als er ihn erblickte, wurde er von Erbarmen erfasst. Er lief zu ihm und versorgte seine Wunden. Er goss Öl und Wein darauf, um sie zu reinigen, setzte den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Rasthaus und kümmerte sich dort weiter um ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Denare aus der Tasche, gab sie dem Herbergsvater und sagte: Kümmere dich um ihn. Wenn du mehr Geld für ihn ausgeben solltest, dann werde ich es dir zurückerstatten, wenn ich wieder hier bin. Wer von diesen 3 Männern ist deiner Meinung nach für den, der ausgeraubt wurde, zum Mitmenschen geworden? Der Rechtsgelehrte sagte daraufhin: Der, der ihm praktisch geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh jetzt weiter und handle genau so wie dieser Mann. Nun ist dieses Gleichnis, diese Geschichte sicher eines der bekanntesten Gleichnisse überhaupt. Wahrscheinlich gleich nach dem verlorenen Sohn oder so, ja. Das haben wir alles schon mal gehört und so. Und es ist natürlich ein spannendes Gleichnis, spannende Geschichte für den Kindergottesdienst. Ja, kann man gut erzählen, kann man nacherzählen. Gibt viele Varianten davon, so auf dem Wilden Westen, der barmherzige Indianer und so. Ja, und gibt alle möglichen Varianten davon, die das verdeutlichen. Auf den ersten Blick eine einfache Geschichte. Aber bei genauerem Hinsehen ist das durchaus spannend, welche Zuspitzungen Jesus hier mit einbaut. Er baut ja einige Provokationen hier mit ein, einige Widerhaken, die den Leuten damals irgendwo ins Fleisch gingen und vielleicht auch heute uns erreichen mögen. Und deswegen denke ich, es lohnt sich, jetzt nicht gleich abzuschalten bei diesem Gleichnis und so ein aufmerksames Gesicht aufzusetzen und schon mal die Sonderangebote vom Aldi von morgen irgendwo durchzugehen in Gedanken, sondern ruhig mal hinzuhören, was ist jetzt hier dran. Zunächst mal, warum erzählt Jesus diese Geschichte überhaupt? Was ist der Grund, der Anlass? Da kam ein Gesetzeslehrer, ein Schriftgelehrter. Er kam zu Jesus mit einer sehr spannenden Frage: Was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe? Dann denkt, wenn das ein Gesetzeslehrer, einer, der sich irgendwo viel mit dem Gesetz Gottes beschäftigt hat, diese Frage stellt, müsste der das nicht wissen? Er kommt und stellt diese Frage. Sonst kamen die Leute zu ihm und haben ihm diese Frage gestellt und er hat eine schlaue Antwort drauf gehabt. Er kommt zu Jesus und sagt: Was muss ich tun? Und die Antwort, auf die Jesus ihn hinweist, die kann er sich ja auch folglich gleich selber geben. Wir lesen: Da stand ein Lehrer des Gottesgesetzes auf, wollte Jesus auf die Probe stellen. Aha. Er stellte die Frage: Du bist Lehrer, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu erhalten? Jesus antwortete: Was ist denn im Gesetzbuch, was steht denn da drin? Welche Aussage kannst du dazu finden? Er erwiderte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie du dich selbst liebst. Interessant ist ja, dass diese Fragen oder ähnliche Fragen Jesus öfter gestellt werden. Es gibt zum Beispiel eine Parallele, da geht es um was Ähnliches in Markus 12. Da geht es eigentlich auch darum, die Frage des Schriftgelehrten, was ist denn das Wichtigste, der Kern der Gebote? Und Jesus sagt, er nennt genau diese Gebote, die hier dieser Gesetzeslehrer auch nennen kann. Gott mit allem zu lieben, was ich habe. Gott mehr zu lieben als alles andere. Und meinen Nächsten, meinen Mitmenschen wie mich selbst. Und dort in Markus 12 sagt Jesus zu diesem Mann, wahrhaftig, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Du bist ganz nah dran. Du hast das Wesentliche verstanden. Ganz anders in diesem Fall jetzt. Auch ein Gesetzeslehrer, auch mit dieser Fragestellung, auch mit diesen beiden Geboten, diesem Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aber wir haben es schon geahnt, es ist doch eine andere Situation. Denn dieser Gelehrte in dem Fall hier in Lukas 10, der kommt, um Jesus auf die Probe zu stellen. Der kommt nicht, weil er ehrliche Fragen hat, sondern er kommt, um Jesus auf den Zahn zu füllen, um Jesus eine Falle zu stellen. Er kommt, um eigentlich, ja, warum macht er das? Was sollte er für einen Ruhm davon haben? Was sollte ihm das nützen, wenn er Jesus aufs Glatteis führt? Versetzt euch mal die Lage solch eines Gesetzeslehrers, der zu Jesus kommt und ihm eine Frage stellt, um ihn aufs Glatteis zu führen. Warum sollte er das tun? Bei seinen Kollegen als der dastehen, der Jesus entlarvt hat als Scharlatan oder als einer, der sich getraut hat, der mutig ist, sich mit Jesus anzulegen, der schon manch einen Kritiker zum Schweigen gebracht hat? Welche Gründe könnte es geben? Man könnte dann auch mal einfach mal die Frage stellen, weshalb sind Sie heute eigentlich da? Weshalb geht ihr in den Hauskreis, in die Bibelstunde? Wie verlaufen die Gespräche dort so ab, wenn wir miteinander über Bibeltexte reden? Geht es da auch darum, wer kann den originellsten Gedanken beitragen? Wer hat die abwegigste Beobachtung gemacht? Oder wer glänzt mit seinem Wissen und beeindruckt alle anderen, dass die andächtig schweigen? Ich habe im Laufe dieser 40 Jahre, wo ich jetzt im Dienst bin, so manche Diskussionen, manche Bibelstunden erlebt, wo ich da am liebsten mal unter den Tisch geguckt hätte, wie viele Schienbeine da schon blau sind, wo man im Gespräch einer dem anderen was vors Schienbein tritt, um ihm zu zeigen, dass ich mehr Ahnung habe. Das ist die spannende Frage. Dieser Mann hier, der zu Jesus kommt, er kommt mit einer frommen Frage, er kommt zu Jesus, stellt seine Frage, eine gute Frage, die andere auch gestellt haben, aber er kommt nicht, um persönlich eine Antwort zu bekommen, sondern er kommt hier an, um persönlich zu glänzen, um sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, um selber irgendwo groß rauszukommen. Ach, schau mal, wie der sich mit Jesus angelegt hat. Und ich habe die Befürchtung, dass wir manches Mal auch nicht mit ehrlichem Herzen kommen, das Wort Gottes aufschlagen, sondern eigentlich nur das finden wollen, was uns bestätigt und den anderen die Meinung sagen über das, was sie alles falsch denken. Kommen wir mit unseren ehrlichen Fragen und dürfen wir die stellen, ohne verurteilt zu werden? Oder kommen wir eher, weil wir Lust am Diskutieren haben? Wenn wir Lust haben anzugeben mit dem, was wir alles wissen und was wir alles schon gelesen haben und wie viele schlaue Bücher wir dazu gelesen haben. Hier eine andere Situation als in anderen Gegenden, wo hier ein Mensch kommt von vornherein mit einer unehrlichen Absicht. Auch die nächste Frage, die der Schriftgelehrte danach schiebt, da heißt es, Lukas schreibt, der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Es ist ja auch zu dumm, wenn man irgendwo mit einem gelehrten Rabbi, ja, wenn man Jesus eine Frage stellt und der sagt, na guck doch mal in die Bibel, weißt du, was drin steht? Und dann kann er das auf Anhieb sagen, dann stehst du ja ganz dumm da, ne? Also wenn euch einer was fragt, was ihr gerade eben selber gesagt habt und sagt, hallo, ja, ich hatte kürzlich den Fall, dass jemand sagt, ja, ich habe die Anhang nicht gekriegt, dann sage ich, schau nochmal in die Mail nach, ach ja, die ist ja doch drin. Ne? Da stehst du irgendwie dumm da, wenn du sagst, ja, hätte ich ja wissen können. Und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen, dass die Antwort auf seine Frage doch so einfach ist, dass er sie selber weiß. Und deswegen schiebt er einen nach und sagt, ja, aber das ist ja gar nicht so einfach. Wer ist denn jetzt der Nächste? Wer ist denn so nah an mir dran, dass ich ihn nicht übersehen kann? Der Nachbar, ist es der im nächsten Haus oder auch noch der im übernächsten oder auch der drei Häuser weiter? Oder ist es auch der, der mit mir bloß in der Straße wohnt und auf der anderen Straßenseite sogar? Wer ist denn jetzt der Nachbar, der Nächste? Spannende Frage. Man könnte lange drüber diskutieren. Und ich fürchte, manche unserer Bibelkreise machen das auch, dass sie dann abendelang darüber diskutieren. Jesus geht anders damit um. Er erzählt eine Geschichte. Und einige Beobachtungen an dieser Geschichte, die Jesus erzählt, möchte ich gern mit euch teilen. Die erste Beobachtung ist, das sind zwei ausgemachte Gottesdienstexperten. Ein Priester. Der Priester, der kommt wahrscheinlich gerade vom Tempel. Das heißt, er geht von Jerusalem nach Jericho. Das heißt, er kommt vom Tempel. Er hat dort vielleicht seinen Dienst verrichtet. Vielleicht kam er auch nicht dran, war bloß in Bereitschaft. Auf jeden Fall, er hat sich darauf vorbereitet, hat sich gewaschen, gereinigt und so für seinen Dienst fit gemacht. Und jetzt ist er auf dem Heimweg. Es ist einer, der weiß, wie man welches Opfer schlachtet, wie man das Rauchopfer bringt, der weiß, wie man den Leuchter anzündet und all die Sachen. Der kennt sich aus. Der kennt das Gesetz und weiß, wie der Gottesdienst ablaufen muss und wie man welche Treppenstufe hochgeht, ohne dass das Knie zu sehen ist. Der kennt sich aus. Und der zweite ist ein Levit. Er stammt aus dem Stamm Levi und der Stamm Levi, der hat kein eigenes Land bekommen, sondern er ist für Gott in Bereitschaft, um auf irgendeine Weise Gott zu dienen. Viele haben als Sänger, als Arbeiter im Gottesdienst, im Tempel und so weiter gearbeitet. Und der ganze Stamm Levi stand Gott zur Verfügung. Beide ausgemachte Gottesdienstexperten. Und jetzt kommen sie vom Tempel und gehen Richtung Alltag. Und, wie Jesus die Geschichte erzählt, Versagen auf der ganzen Linie. Es werden überhaupt keine Gründe genannt. Ja, es gab so Überlegungen schon, dass Leute gesagt haben, vielleicht wollte der Priester ja zum Dienst hingehen und wenn er jetzt den Verletzten hier behandelt und er stirbt ihm, dann hat er einen Toten berührt, darf seinen Dienst nicht antreten. Oder alles darüber schweigt Jesus völlig, das ist völlig egal. Das Ergebnis ist entscheidend und das heißt, er hat ihm nicht geholfen. Und der Widerhaken, der hat noch einen anderen Haken dabei, dass nämlich ausgerechnet ein Samaritaner ihm hilft. Das sind sozusagen für die Juden die geistlichen Analphabeten, ja? Die haben ja überhaupt keine Ahnung. Die haben ja keinen Dunst vom Wort Gottes. Das sind ja die, die nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft gern mitgeholfen hätten, am Tempel mitzubauen und die gesagt haben, bleib mir weg, der ist bloß für uns, der geht euch nichts an. Ihr seid keine reinrassigen Israeliten, ihr seid nicht bei uns willkommen. Ausgerechnet dieser geistliche Analphabet tut in dieser Geschichte das, was dem Herzen Gottes entspricht. Boah, ist Jesus frech. Einer, dem man es überhaupt nicht zugetraut hätte, ist der Einzige dieser Geschichte, der das tut, was Gott will. Also, wir lernen daraus, es kommt nicht darauf an, viel zu wissen. Nicht nur auf jeden Fall, sondern dass wir danach handeln im Alltag. Das ist der erste Widerhaken, den Jesus hier setzt. Du kannst noch so viel wissen, wenn du in deinem Alltag nicht danach handelst, ist all dein Wissen nichts wert. Zweite Beobachtung, ich möchte noch mal daran erinnern, weshalb erzählt Jesus diese Geschichte? Was war die erste Frage, mit der dieser Schriftgelehrte kam? Wie bekomme ich ewiges Leben? Das heißt, es geht hier in diesem Kapitel nicht um irgendeine geistliche Randfrage um des Kaisers Bart, wo man so oder so denken kann und Diakonie ist nicht so ein Anhängsel, sondern es geht um die zentrale Frage, ewiges Leben zu haben oder nicht. Und wenn Jesus hier eine Geschichte erzählt, die sehr genau mit Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft zu tun hat, dann sagt er damit, im ewigen Leben geht es nicht um irgendwelches Fachwissen über irgendwelche verwinkelten theologischen Winkelzüge, sondern da geht es um Liebe. Gelebte Liebe, das ist der Kern der Nachfolge. Liebe zu üben ist also kein Randthema, wo man sagen kann, ja, wir sind die geistliche Elite, wir haben die richtige Dogmatik oder sonst was. Und da gibt es noch so ein paar irgendwo, die kümmern sich um Diakonie, die sollen das noch machen, wenn sie nichts Besseres wissen. Aber wir sind natürlich diejenigen, die geistliches Oberstübchen, die also Bescheid wissen und die Feinheiten kennen. Nein, Jesus sagt, diese Geschichte erzähle ich als Antwort auf deine Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Es geht um ganz zentral, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Und da erzählt Jesus, ob wir das wirklich tun, was Jesus uns vormacht. Das ist die zweite Beobachtung. Eine dritte Beobachtung, und es ist nicht zufällig, dass jetzt die Perspektive gewechselt hat. Die dritte Beobachtung, theoretisch weiß dieser Mann ja sehr viel. Und man merkt ihm schon an, er kommt, um Jesus eine Fangfrage zu stellen und er ist mit der einfachen Antwort von Jesus nicht zufrieden. Nun bin ich auch der Überzeugung, dass nicht jede Frage, die wir uns heute stellen, immer mit einem einzigen Satz zu beantworten ist. Manchmal ist die Antwort tatsächlich ein bisschen differenzierter, als dass man sie irgendwo mit zwei, drei Sätzen klar machen kann. Aber es gibt auch das andere Extrem. Es gibt auch das andere Extrem, dass man nämlich so lange fragt und fragt und fragt, dass man am Schluss nicht mehr zum Handeln kommt. Es gibt so berühmte Formulierungen von Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte hier mal so zwei zitieren. Bonhoeffer sagt, es geht bei der Nachfolge darum, dass wir Jesus gehorchen. Und das führt uns in einen Konflikt zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir sollen. Und er sagt, für diesen Konflikt hat der Teufel eine einfache Lösung und die lautet, bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Und das ist genau das, was dieser Gelehrte hier macht. Wer ist denn mein Nächster? Ja, wenn ich denn wüsste, wer jetzt wirklich der Nächste ist, dann würde ich ja den lieben. Aber leider weiß ich das nicht. Leider ist diese Frage viel zu kompliziert, als dass ich danach leben könnte. Also im Grunde ist das ein fieser Trick des Teufels, uns vom Gehorsam abzuhalten, indem wir sagen, ja halte mal, so einfach ist es ja gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass es hier ganz, ganz entscheidend ist. An einer anderen Stelle sagt Bonhoeffer, wer Gottes Gebot in Frage zieht, bevor er gehorcht, der hat ihn schon verleugnet. Also hier wird deutlich, dass diese beiden, die vorbeigehen, ja nicht einfach bloß ein bisschen dranig waren und gesagt, die Brille war beschlagen, ich habe nichts gesehen, sondern sie haben einerseits diesen Verletzten wahrgenommen, aber sie haben sich dagegen entschieden, ihm zu helfen. Und vielleicht mögen sie ja auch für sich persönlich annehmbare Gründe angeführt zu haben, weshalb das gerade nicht passt. Ne? Ich weiß noch, Erste-Hilfe-Kurs damals für den Führerschein. Und wir wurden da unterwiesen, wie man irgendwo einen Verletzten aus dem Auto rauszieht und notfalls beatmet und wie er feststellt, ob er noch lebt und so. Das haben wir alles irgendwann, jeder Führerscheinbesitzer hat das irgendwann mal gemacht. Und ich weiß, dass damals eine ganze Diskussionsrunde in diesem Kurs drum ging. Ja, aber ich könnte ja nachts an einer einsamen Straße einen Unfall hinkommen, wo ich nicht weiß, ist das eine Falle, die mir einer gestellt hat und während ich mich um den Verletzten kümmere, zieht mir einer eins über die Rübe, um mich auszurauben und mein Auto zu klauen. Ja? Aber eine ganze Weile ging es da hin und her. Interessant, ne? Natürlich könnte der Priester auch sagen, wer weiß, ob die Räuber noch hinter dem Felsen lauern und die haben den bloß dahin drapiert, um nicht zu überfallen oder so. Aber wenn ich noch lange frage, noch lange überlege, dann wird es für den Verletzten auch zu spät sein, ihm zu helfen. Jesus will nicht, dass wir endlos theoretisch debattieren, sondern dass wir handeln. Und noch etwas, eine Beobachtung, die beschreibt einen Blickwechsel. Ihr erinnert euch, dass der Schriftgelehrte gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn so nah an mir dran, dass ich ihn nicht übersehen darf, selbst wenn ich ihn gern übersehen würde? Wem muss ich halt einfach helfen? Jesus dreht diese Frage um und fragt am Schluss seiner Geschichte, wer wurde für den Verletzten denn Nächster? Wer war denn der Nächste für den, der da schwer verletzt im Dreck lag? Und da merkt man, es ist tatsächlich ein Unterschied, wenn ich jetzt irgendwo sage, oh, ich habe es eilig, ich habe einen Termin mit meiner Frau und so weiter, ich möchte jetzt eigentlich nicht anhalten und Verletzten versorgen. Dann fallen mir tausend Gründe ein, weshalb ich jetzt gerade weiterfahre. Ne? Und jetzt überlegt euch mal umgekehrt, ihr wärt anstelle des Verletzten. Ihr liegt da im Straßengraben, euch tut alles weh und ihr seid dabei zu verbluten. Wie überzeugend wären jetzt diese Gründe, die der andere hat, weiterzufahren? Würden euch die überzeugen? Was könnte jetzt wichtiger sein, als sein Leben zu retten? Und da merkt man, dass Jesus an die Frage umdreht und sagt, der, der jetzt da liegt, braucht einen Nächsten. Er braucht einen Mitmenschen, der ihm hilft. Der braucht einen, der im Namen Gottes jetzt anpackt und ihm hilft. Und damit vollzieht Jesus einen Blickwechsel. Und deswegen habe ich das Bild auch umgedreht. Ja, es geht um einen Blickwechsel, nicht nur aus unserer Sicht immer zu sehen. Nächstenliebe hat sehr viel damit zu tun, den Blickwinkel des anderen einzunehmen. Und so lehrt Jesus auch das. Es geht darum, wer in meiner Umgebung braucht ganz dringend die Liebe Gottes? Wer braucht ganz dringend jemand, der ihm im Namen Gottes hilft? Und bin ich derjenige, der es ihm bringen kann? Und wenn man das ganze Gleichnis zusammenfassen möchte mit einer Aussage, dann ist es eigentlich das Letzte, was Jesus sagt. Dann geh jetzt weiter und mach's einfach. Du weißt es, dem, der gern diskutiert hätte und theoretisch noch Stunde weiter hätte diskutieren können, wer Nächster ist, dem sagt Jesus, dann gehst du jetzt einfach und machst du das, was dir klar ist. Und das scheint mir überhaupt ein wichtiger Satz zu sein. Wir neigen heute, glaube ich, auch dazu, auch als Christen, viel zu theoretisieren. Was wäre denn der Wille Gottes, wenn ich in Erwägung züge, danach zu handeln? Oder einfach anzufangen mit dem, was mir klar ist. Manche sagen, die Bibel ist viel zu kompliziert. Einer sagte mal, oh, ich habe so viel in der Bibel, was ich nicht verstehe. Und Mark Twain sagte, du, ich habe viel mehr Probleme mit dem, was ich verstehe. Denn das fordert mich heraus zum Handeln. Das fordert mich heraus. Und dann, wenn ich anfange, das zu tun, was ich verstanden habe, dann werde ich sehr bald auch mehr von dem verstehen, was ich bisher noch nicht verstehe. Deswegen zusammenfassend diese bekannte Geschichte, dann geh doch einfach und tu das, was dir klar ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, der Priester und der Levit, die wussten genau, was sie hätten eigentlich tun sollen. Und wenn sie argumentiert haben, dann höchstens, um sie selbst zu überzeugen. Aber mit ihren Überredungskünsten, mit ihren Argumenten hätten sie den Verletzten auf keinen Fall überzeugt. Jedenfalls macht Jesus Mut, nicht nur theoretisch nachzudenken, sondern ganz praktisch zu tun. Wir haben in den letzten Wochen über viele Aspekte der Liebe Gottes nachgedacht, angeregt durch die Jahreslosung, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt durch dieses Gleichnis, dass Jesus sagt, irgendwann fang doch einfach mal an. Irgendwann tu doch einfach mal das, was dir auffällt. Und dann kann es passieren, dass dir morgen jemand begegnet und du merkst, der braucht jetzt einfach praktische Hilfe. Der braucht einfach, dass du dir Zeit nimmst, der braucht einfach ein Gespräch, der braucht einfach, dass du ihm zuhörst. Der braucht einfach eine praktische Hilfeleistung oder sonst irgendwas. Und manchmal kostet es gar nicht so viel, einem anderen den Tag zu retten oder vielleicht sein Leben zu retten. Amen.